Ja, ich möchte euch nochmal grüßen von der Stelle aus und genau, Jesus zur Ehr singen wir und sind hier und so weiter. Genau, heute haben wir ja auch Abendmahl und genau, dieses Wort dient auch zur Vorbereitung für das Abendmahl. Es ist ein Wort, das uns herausfordert, das nicht einfach ist, aber ich stelle mich auch unter dieses Wort. So, ich spreche nicht von oben herab, sondern ich spreche auf Augenhöhe und stelle mich auch unter dieses Wort. Ich möchte auch bitten, dass wir uns wirklich, dass nichts ablenkt und dass wir uns wirklich auf dieses Wort konzentrieren können, dass ihr das komplett mitkriegt, weil es ein wichtiges Wort ist. Es geht um, eigentlich der Einstieg ist Matthäus 5, 23 bis 24, eine sehr wichtige eigentlich Bibelstelle, die Jesus gesagt hat. Also es ist ja ein Teil der Bergpredigt und die Bergpredigt ist so eine Art Zusammenfassung des Matthäus-Evangeliums. So, vielleicht können wir noch mal kurz aufstehen, dann lese ich den Text. Das ist so unsere Tradition geworden und dann dürft ihr Platz nehmen. Wenn du also deine Gabe zum Altar bringst und dir dort einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann lass deine Gabe dort vor dem Altar. Geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder. Danach komm und bring Gott deine Gabe dar. Soweit mal dieses Wort. Lass uns noch mal beten. Herr Jesus, danke für deine Worte, die zeitlos von Bedeutung sind. Geist Gottes, schließt du uns diese Worte auf. Hilf uns zu verstehen, was das für uns bedeutet, was das bedeuten kann, was wir daraus lernen können und was dein Reich, deinem Reich zur Förderung dient. Und da bitten wir dich um deinen Segen, Vater im Himmel. Amen. Amen. Ihr dürft den Platz nehmen. Als ich gestern und auch ja davor mir Gedanken gemacht habe, was soll das Wort für heute sein, da war es mir gestern Nachmittag schwierig. Manchmal spricht der Heilige Geist und zeigt ganz klar, das ist das Wort, das ist das Thema, das ist die Richtung. Aber manchmal scheint es so, als ob der Himmel wie zubetoniert ist. Nichts geht. Nichts. Du kannst nicht auf deinen Erfahrungsschatz zurückgreifen. Das ist wie Beton. Und manchmal ist genau umgekehrt. Der Himmel steht offen. Der Herr redet zu uns. Und das ist das, was uns ja freut. Das ist ja das, wovon wir leben, einen offenen Himmel. Aber da sind Momente, da können Momente in unserem Glaubensleben stattfinden, wo es aussieht, als ob der Himmel den Atem anhält, als ob die Schöpfung den Atem anhält. Irgendwie ist wie Totenstille. Nichts geht und du verstehst nicht, weißt nicht warum. Aber Gott will etwas tun. Er möchte in solchen Momenten unsere volle Aufmerksamkeit und er möchte etwas tun oder etwas sagen. Wir müssen das lernen, wie Gott redet, ja, auf welche Gottes Stimme, ja, wie redet Gott? Wir müssen lernen, Gottes Stimme, die Stimme des Heiligen Geistes. die Sprache des Heiligen Geistes zu verstehen, verstehen zu lernen. Das geschieht, indem wir immer wieder in bestimmte Situationen hineinkommen und sich Dinge wiederholen. Dann merken wir, aha, der Geist Gottes will jetzt das, Gott will das, Gott hat so geredet. Wir sind ja natürliche, irdische Menschen und für uns, wir müssen erst lernen, dieses geistliche Reden, die geistliche Sprache, das Leben im Geist zu verstehen, zu deuten. So, Gottes Geist hat mich gestern Nachmittag dazu gedrängt, ein Telefonat zu führen. Da war ein offener Vorgang und eine unerledigte Angelegenheit. Und als ich das Telefonat beendet hatte, war der Himmel wieder offen und frei. Das ist für mich das Zeichen, das war vom Herrn. Und ich musste hier gehorchen. Ich möchte sehr allgemein sprechen heute Morgen, weil ihr habt bestimmt irgendwelche Situationen im Gedächtnis, wo Gott so zu euch geredet hat. So, wenn ich zurückkomme auf Matthäus 5, 23, 24, dann ist mein erster Punkt dieser Predigt: intakte, gesunde Beziehungen sind ein Schlüsselthema im Reich Gottes. Also Beziehung, Gemeinschaft, das ist ein Schlüsselthema. Warum? Warum ist das ein Schlüsselthema? Ja, weil beim Sündenfall nämlich genau das zerstört wurde, Beziehung. Beziehung zwischen Mensch und Gott. Das heißt also, das Thema Beziehung und intakte Gemeinschaft ist ein Schlüsselthema eigentlich für die ganze Welt. Fürs Reich Gottes sowieso. Weil manchmal fällt es so beiläufig, wenn du mit Menschen in Kontakt bist, mit Menschen in Gespräch bist, manchmal fällt so der Satz, ja, man spricht über die Verwandtschaft, ja, mit denen haben wir schon jahrelang keinen Kontakt mehr. Dann klingeln bei mir die Alarmglocken. Da stimmt was nicht in der Beziehung. Oder man hat einfach kein Interesse aneinander. Aber der Heilige Geist ist ein Geist der Kontaktfreudigkeit. Der Heilige Geist will, dass wir mit Menschen in Kontakt treten, dass wir, er will verbinden, er will nicht trennen, sondern der Heilige Geist ist ein Geist, der verbinden will, der Beziehung schaffen will, der Gemeinschaft, dass Gemeinschaft gelebt wird, intakte Gemeinschaft. So, die Antwort auf den Sündenfall, die Antwort Gottes ist das Thema Versöhnung. Durch Versöhnung wird das, was im Sündenfall kaputt gegangen ist, rückgängig gemacht. Also das sind zwei komplementäre Themen. Sündenfall, also Trennung von Beziehungen und Versöhnung. Versöhnung heißt eigentlich, oder im Deutschen, das deutsche Wort versöhnen gehört sprachgeschichtlich, also etymologisch, mit dem Wort sühnen zusammen. Und sühnen bedeuten eigentlich zudecken. Also da wird etwas, das problematisch ist, beseitigt, zugedeckt und damit beseitigt. So, es hat nichts mit Sohn zu tun. Versöhnung hat nichts mit dem Thema Sohn zu tun, weil das Wort Sohn steckt ja drin. Also es geht um was ganz anderes. Es geht um Zudecken, um in Ordnung bringen, also praktisch um die Wiederherstellung der Beziehung, Wiederherstellung einer gesunden Beziehung. Das bedeutet das Wort Versöhnung. Und das ist ein zentrales Thema im Reich Gottes, aber eigentlich auch in der Welt. Wir könnten jetzt anfangen von den Kriegen, die herrschen. Das bedeutet, da sind Beziehungen kaputt gegangen. Da herrscht Streit, da herrscht Konflikt, da herrscht Aufruhr, da herrscht Machtgelüste und so weiter. Das macht alles Beziehungen kaputt und wirkt trennend. Aber Gott will nicht trennen, sondern er will versöhnen. Nun, Mein zweiter Punkt ist eigentlich schwierige Familienbeziehungen. Und wenn man genau nachdenkt, könnte man, da fällt einem schon was ein zum Thema schwierige familiäre Beziehungen. Ein Beispiel ist die Familie Isaaks, Isaak und Rebekka und die Zwillingsbrüder Esau und Jakob. Und die alten Hasen, in Anführungszeichen, im Reich Gottes wissen, was mit Esau und Jakob los war. Esau und Jakob waren ja Zwillinge. Zuerst sah es aus, als ob Jakob zuerst aus dem Mutterleib kommt, dann dreht sich das nochmal und dann kommt Esau, wird Esau erst geboren und kurz danach Jakob. Und natürlich wissen wir im Reich Gottes im Alten Testament, der zuerst geboren ist, hat das Erstgeburtsrecht. Damit sind besondere Segnungen verbunden. So, aber in diese Ehe kommt eine Verheißung, eine Zusage Gottes, ein prophetisches Wort, nämlich der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Ich habe jetzt den Vers nicht rausgesucht, aber das steht, soll drinstehen, so habe ich es noch in Erinnerung. Nun, Esau war ja ein Mann der Jagd, der war gerne in der Natur, hat Wildbret gejagt und sein Vater Isaak, der hat ein gutes Essen nicht verachtet, der hat ja auch mal gern gut gegessen und so der Esau bringt es nach Hause, wahrscheinlich immer mal wieder und Jakob freut sich darüber. Nun, Isaak freut sich darüber. Jakob ist ein Diplomat. Jakob will geistlich irgendwie Ziele erreichen. Er beabsichtigt, dieses Erstgeburtsrecht zu bekommen, beziehungsweise Rebekka. Rebekka, die Frau Isaaks, die hat diese Geschichte mit dieser Verheißung im Gedächtnis. Und nun kommt Rebekka zu Jakob und sagt, hey, pass auf, ich schicke dich zu Isaak. Ich mache ein schönes, gutes Wildbret, wie Isaak das gewohnt ist. Und das bringen wir rein. Und dann sagst du, du bist Esau und Jakob wird dir den Erstgeburtssegen geben und gut ist. Ihr seht, familiäre Beziehungen können recht kompliziert sein und werden. Also ich habe da ein paar Fragen an das Wort Gottes. Wie gut war die Ehebeziehung zwischen Rebekka und Isaak? Also, dass die Frau ihren Mann täuscht. Also, das ist ein Thema, das ich noch nicht erobert habe. Aber das ist eine Sackgasse, um das geht es heute Morgen nicht. Wir sehen, jeder hat ein bisschen Recht, ja. Gott spricht eine sonderbare Prophetie, eine Zusage, eine Verheißung. Irgendwie sind es ja Zwillinge, die sind ja gar nicht so weit auseinander. Irgendwie könnten sie beide das Erstgeburtsrecht haben, theoretisch. Es ist ein Sonderfall. Dann diese Täuschung mit dem Erstgeburtsrecht. Jeder hat irgendwo ein bisschen Recht und dann zum Schluss, nachdem der ganze Schwindel aufgeflogen ist, also nachdem Isaak gegessen hat, Jakob gesegnet hat, da kommt der Esau und sagt, Vater, hier ist das Wildbret, das ich dir bringe, ich komme gerade sozusagen frisch von der Jagd. Und dann erschrickt Isaak und sagt, wer war dann der vorhin da war? Und er merkt, er wurde betrogen und getäuscht. Aber Gott wirkt auch in dieser Situation Und die Denkweise Isaaks ist, wenn Gott so das zugelassen hat, so ist es geschehen, so soll es bleiben. Und wir wissen, dass Esau später mit Tränen gesucht hat, dass die Sache in Ordnung oder rückgängig geht. Aber es war nicht mehr so sinngemäß. So, ihr seht, es geht hier um, und die Folge ist natürlich, Jakob muss fliehen vor Esau. Es gibt eine Trennung zwischen Esau und Jakob. Rebekka sagt, geh zu meiner Verwandtschaft eine gewisse Zeit, nach Haran, zu der weitläufigen Verwandtschaft. Manchmal muss die Verwandtschaft herhalten, um Dinge auszubügeln. Und Jakob ist auf der Flucht. Und Jakob, ich möchte die Geschichte nicht ausdehnen, ich will nur eigentlich damit sagen, manchmal sind solche Konflikte, solche Beziehungsgeschichten hochkompliziert. Jeder hat irgendwie ein Stückchen Recht und jeder hat aber auch ein Stück weit Unrecht. Und es braucht wirklich auch so eine Art Gabe der Geisterunterscheidung oder eine Führung Gottes, Impulse des Heiligen Geistes, das zu durchschauen. Um was geht es hier wirklich? Was ist die Wahrheit? Manche Menschen täuschen was vor. Am meisten reden sie eigentlich um den Brei rum oder irgendwo, was, um was es gar nicht geht. Und du verstehst das Ding nicht. So, aber hier, genau, also. Jakob später, also Jakob ist ja bei Laban, er bekommt dort Lea und Rahel als Frau und er bekommt 12 Söhne, aber er ist der Betrüger, der selber betrogen wird. Die Sünde holt ihn ein, seine eigene Sünde. Die eigene Sünde holt ihn ein. Er betrügt andere und wird dann selber betrogen. Jakob später, nachdem er 12 Söhne gezeugt hat und Viehzeug, also erfolgreich war, geht weg von Haran. Er zieht weg, er will wieder zurück. Aber jetzt holt ihn seine Vergangenheit ein. Er wird irgendwann Esau begegnen und er hat Angst vor Esau. Was Esau mit ihm machen wird. Er ist ein Diplomat und er schickt eine Delegation voraus mit Geschenken. Und so nach dem Motto, steht der Tropfen, höhlt den Stein, schickt er eine zweite Delegation mit noch mehr, mit wieder Geschenken. Und ich glaube, es war auch eine dritte Delegation, um Esau vorab zu besänftigen. Er ist ein Diplomat, er ist ein Stratege, man könnte auch sagen, so ein bisschen politisch begabt, wie man es halt so macht, um die Ziele zu erreichen. Aber letztendlich geht Jakob jetzt nach Jahren der Demütigung auch und der Abhängigkeit den Weg der Demut. Und das ist Gottes Weg. Aus diesem Jakob, der Betrüger, wird Israel. Ein Streiter Gottes, aber auch ein Demütiger. Einer, der mit Gott gerungen hat. Wir wissen ja, in Pniel, in dieser Himmelsleiter, also im Alten Testament gibt es super tolle Geschichten, die uns viel über Gott sagen. So, Jakob geht den Weg der Demut, genau. Und der stolze, hochmütige, betrügende Jakob hat sich geändert. Und genau das will Gott erreichen in unserem Leben. Eine falsche Herzenseinstellung zu verändern. So, Versöhnung, sehen wir in dieser Geschichte, ist ein Prozess. Da gibt es einen Verlauf. Da gibt es einen Wachstumsprozess. Nun, Versöhnung, wie gesagt, ein Prozess. Er geschieht nicht von heute auf morgen. Aber mit Gottes Hilfe kann man die richtigen Schritte gehen. Versöhnung sagt uns in 2. Korinther 5, 18, das möchte ich auch lesen, da geht es auch um Versöhnung. Der Apostel Paulus spricht auch von Versöhnung, und zwar 2. Korinther 5, 18. In 2,17 heißt es, da ist eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Wer in Christo ist, ist eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Das alte Leben ist vergangen, Neues ist geworden bzw. ist am Werden. Wir sind in einem Erneuerungs- und Neuerungsprozess. Und dann im Vers 18 heißt es, alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat. Also Gott hat sich mit sich selbst versöhnt durch Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Hallo? Was steht da? Wir haben den Dienst der Versöhnung von Christus bekommen. Das heißt, wir sollen in dieser Welt auf Wiederherstellung von Beziehungen hinwirken. Alle. Er sagt nicht, die Leiterschaft einer Gemeinde sollen das tun. Natürlich haben die Aufgabe. Aber er spricht zur Gemeinde in Korinth als Gesamte und sagt, ihr habt den Dienst der Versöhnung. Und damit spricht er zur ganzen Christenheit. Warum? Weil wir Christen mit Gott versöhnt sind. Hier heißt es doch, alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat, in Christus sind wir mit Gott versöhnt. So. Und nur der versöhnt ist, kann Versöhnung weitertragen. Nur der in intakten Beziehungen lebt, weiß auch, wie man damit umgeht, damit Beziehungen wieder heilen oder intakt werden. Und das ist unser Auftrag. Das ist unser Auftrag, in intakten Beziehungen zu leben. Wir haben den Dienst der Versöhnung bekommen, nämlich, dass Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnt hat, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnete und in uns das Wort von der Versöhnung gelegt hat. Also wir haben das Wort der Versöhnung. Er hat es in uns hineingelegt. Er hat uns den Dienst der Versöhnung gegeben und das Wort der Versöhnung in uns hineingelegt durch den Heiligen Geist. Gesandte an Christi Stadt, so sind wir nun Gesandte, Botschafter an Christi Stadt. Wir sind die Repräsentanten des Himmels in dieser Welt auf der Erde. Und zwar Botschafter des Friedens, Botschafter der Versöhnung. Das ist unser Auftrag. Hey, wenn du im Alltag bist, dann ist das dein Auftrag. Natürlich hast du andere Aufträge. Du musst deinen Job erledigen, musst im Büro arbeiten oder in der Produktion oder im Dienstleistungsgewerbe, wo auch immer, oder im sozialen Bereich. Da hast du deinen Job, aber im Hinterkopf ist dieser Auftrag Gottes. Du bist ein Botschafter Christi. Du bist ein Gesandter Gottes, um die Welt mit Gott zu versöhnen. Paulus sagt in Römer 1,16, ich bin der Welt ein Schuldner. Ich schulde der Welt das Evangelium. Warum? Gott hat es Paulus anvertraut. Gott hat es damit auch uns anvertraut. Wir wissen, wir kennen die gute, frohe Nachricht, die Botschaft. Wir haben sie bekommen. Und jetzt schulden wir der Welt, sie ihr weiterzugeben. Ihr sagt vielleicht, naja, das ist schön in der Theorie. Aber in der Praxis, wie soll das gehen? Hey, die Leute wollen nichts wissen. Ja, das stimmt. Nicht unbedingt. Manche schon. Sogar wenn du im Alltag bist, fällt es oft leichter, über Gott zu sprechen mit Leuten, weil die Leute kommen nicht in eine Kirche. Die kommen in die Kirchen, Kathedralen, Münster und Dome, um die historischen Bauwerke zu begutachten. aber nicht, weil sie Gott begegnen wollen. Aber wenn sie dir begegnen, dann begegnen sie einem Repräsentanten Gottes auf der Welt. Du bist ein Repräsentant des Himmels auf dieser Welt. Hast du das schon mal so gesehen? Hast du dich schon mal so verstanden, diese Berufung? Das ist so. Hey, wir sind eigentlich wichtige Leute. Wir sind doch wichtige Leute. Ja, du bist im Krankenhaus eine wichtige Person, weil du bringst die Gegenwart Gottes dort hinein. Und du bist eine wichtige Person, weil du bringst die Gegenwart Gottes in das Büro hinein. Ja, so ist das. Mit dir zieht der Heilige Geist ins Büro ein. Und mit dir zieht der Heilige Geist in den Unterricht ein. Und mit dir zieht der Heilige Geist auf die Straße ein. Wenn du unterwegs bist, du bist ein Kind Gottes. Versteht ihr? Das ist Gottes Strategie. Und manchmal, ja, Epheser 2,10, Gott hat Situationen vorbereitet, wo er dich gebrauchen will. Es kann sein, du hast mal eine Woche keinen Auftrag und dann hast du mal wieder in einer Woche 3, 4, 5 Aufträge. Begegnungen, die Gott vorbereitet hat. Erst Epheser 2,10, 9 und 10. Gott hat dich geschaffen, damit du gute Werke tust und Dinge zu tun, die Gott in seiner Weisheit, in seiner Allwissenheit, in seiner Allmacht vorbereitet hat für dich. Das sind Dinge, die nur du tun kannst, weil sie Gott dir vorbereitet hat. Hallo? Wäre mal ein Amen doch ganz gut, oder? Amen. So ist das. So ist das. Das ist Reich Gottes. Das ist Reich Gottes. Ja, es geht um die Verwirklichung, um die Umsetzung der Versöhnung. Wir haben den Dienst der Versöhnung aufgetragen bekommen für die gesamte Welt. An der gesamten Welt, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Schöpfung, aller Kreatur. Das ist der Generalauftrag. So, also wir sind an der, das ist mein dritter Punkt, also großer Punkt 2, Unterpunkt 3. Wir sind an der Durchsetzung der Versöhnung beteiligt. Durchsetzung, wisst ihr, es wird ja so viel geredet. Man redet ja so viel, man diskutiert viel, aber tun, umsetzen, Wirklichkeit werden. Visionen müssen Wirklichkeit werden. Nur bevor ein Haus gebaut wird, hat jemand eine Vision von dem Haus, also eine Vorstellung. Da kommt der Architekt, dann wird besprochen, dann bildet sich so eine Vorstellung, wie das werden soll. Da ist noch eine grüne Wiese, nichts, null. Aber da ist in den Gedanken schon eine Vorstellung, wie das werden soll. Und Gott schenkt solche Eindrücke, oder die Entwicklung einer Firma. Wo bin ich in 10 Jahren mit meiner Firma? Gott schenkt solchen Unternehmern so einen Eindruck. Wo will ich hin? Was muss ich machen? Aber was nützt es, wenn es nur bei der Vorstellung bleibt? Es gibt anscheinend zu viele Leute, die gute Vorstellungen haben und zu wenig, die das umsetzen. Es ist ja erst dann, die Geschichte ist erst dann beendet, wenn die Vision Realität wird. Wenn das lebendig wird, wenn das geschieht. Und wisst ihr, Gott schenkt uns auch im Reich Gottes solche Vorstellungen. Er will etwas erreichen. Der Heilige Geist hat Ziele. Gott hat Ziele. So, also auch ein Ziel ist diesen Dienst der Versöhnung. Dieser Dienst der Versöhnung. Ja, das war Punkt 3. Da heißt es, die Christen werden als Mitarbeiter Gottes und Stellvertreter Christi an der Durchsetzung des göttlichen Versöhnungswerkes beteiligt. Wir sind Mitarbeiter Christi. Halleluja. Mitarbeiter Gottes. Der vierte Punkt. Jetzt sind wir wieder beim Thema Versöhnung. Wozu Versöhnung? Versöhnung braucht man nur dort, wo es Konflikte gibt. Wo es Streit gibt, wo Beziehungen beschädigt sind. Und in Matthäus 18, 15 bis 20, dort steht Folgendes. Wenn aber dein Bruder sündigt, also wenn was gemacht wird, was gegen Gottes Wille ist, so geh hin, überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Hallo, jetzt würde ich das mal gerne ein bisschen anders sagen. Wenn dein Bruder sündigt, dann geht mich das gar nichts an. Steht es da? Hallo? Ja, jetzt Antwort. Wenn mein Bruder sündigt, dann geht mich doch gar nichts an. Da will ich mir die Finger nicht verbrennen, stimmt's? So denken wir oft. Geht mich nichts an, lass mich in Ruhe. Das soll der selber regeln. Stimmt nicht. In der Gemeinde stimmt es nicht. Es ist nicht richtig. Hier steht, wenn aber dein Bruder, es ist kein Fremder, sondern dein Glaubensbruder oder deine Glaubensschwester, so geh hin, überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Halt es im engsten Rahmen. Du und sie und er. Du und sie oder er. Redet miteinander. Überführen heißt, überzeuge sie von ihrem Fehlverhalten. Und das ist nicht so einfach. Da brauchen wir schon Gottes Gnade. Da wird es persönlich. Und immer wenn es persönlich wird, es gibt auch Leute, die sagen, hey, mein Glaubensleben, das ist meine Privatsache. Das geht dich nichts an. Ich komme zwar, höre deine Predigt an, aber ansonsten ist es meine Privatsache. Lass mich in Ruhe, misch dich nicht ein. Das hat nichts mit Reich Gottes zu tun. So funktioniert Reich Gottes nicht. Wir sind Familie, Familie des Reiches Gottes. Wenn ein Glied leidet, leiden auch die anderen. Das ist so. Zumindest geht es mir so. Wenn einem von euch nicht gut geht, habe ich auch meine Probleme. Sowieso, weil ich noch verantwortlich bin. Also denkt nicht, ich freue mich, wenn es einem von euch nicht gut geht. Denkt das ja nicht. Ich freue mich nicht. Das ist mein Problem. Aber jetzt geht es hier weiter. Wenn er auf dich hört, so hast du deinen Bruder gewonnen. Und um das geht's. Wir wollen einander für die richtige Sache gewinnen. Wir wollen miteinander gehen. Sprich mit der Person. Sprich, überführe ihn. Überzeuge ihn. Zeig ihm, was die Wahrheit ist. Und dann, wenn er auf dich hört, hast du ihn gewonnen. Dann hast du einen Dienst der Versöhnung getan. Dann hast du dazu beigetragen, dass Beziehungen geheilt wurden, dass Beziehungen wiederhergestellt wurden. Nochmals. Paulus schreibt das nicht an die Ältesten der Korinther, sondern er schreibt es an die ganze Gemeinde. Jeder hat diesen Dienst der Versöhnung erhalten. Jeder soll dazu beitragen, dass Gemeinschaft funktioniert. Das ist der Unterschied zwischen Reich Gottes und Welt. Menschen, die Gott nicht kennen. Das ist unser größter Schatz, intakte Gemeinschaft. Liebe untereinander. Das sind die Werte, die uns herausheben und anders machen gegenüber der Welt. Versöhnung. Wenn er aber nicht hört, das Risiko besteht. So nimm noch einen oder zwei mit dir, damit aus zweier oder dreier Zeugenmund jede Sache besteht. Also man sollte irgendwelche Dinge nicht an die große Glocke hängen. Zuerst mal im engsten Kreis, unter vier Augen. Wenn es aber nicht gelingt, wisst ihr, man könnte ja auch sagen, hey, ich habe alles versucht, lassen wir den Karren laufen. Nein, wir müssen drum kämpfen, Geschwister. Es ist ein Kampf um die Einheit des Geistes, um die Einheit im Reich Gottes, um die Einheit unter Christen. Es ist nicht einfach. Warum? Wir sind reich, wir sind arm, wir sind gebildet, wir sind weniger gebildet, wir sind groß, wir sind klein, wir sind Mann, wir sind Frau, wir sind was weiß ich nicht alles. Und dass das funktioniert, ist ein Wunder Gottes. Es ist ein Wunder. Warum? Der Heilige Geist schafft die Integration. Es funktioniert, wenn der Heilige Geist regieren darf in allen Herzen, dann funktioniert das. Aber wenn das menschliche alte Wesen dominiert, dann gibt es meistens Probleme. Und wir alle sollten wachsame Sensoren, wir sollten eine Feinsensorik haben. Wenn irgendwo es krummelt, wenn irgendwo es Ärger gibt, wenn irgendwo negative Dinge aufkommen, dann sollten sofort die Alarmglocken, das ist die Gefahr für unseren Leib Christi. Wenn das zerstört wird, dann sind wir geschwächt. Dann ist das Reich Gottes kraftlos. Dann ist das Salz unwirksam und unwirksames Salz wird hinausgeworfen und zertreten. Amen. So steht's in der Bergpredigt. Unsere Autorität und Kraft beruht auf einem heiligen Leben, auf einer intakten Gemeinschaft und einer intakten, gepflegten Beziehung zu Gott. Das ist unsere Autorität und Stärke. Damit haben wir die komplette Waffenrüstung Gottes und damit können wir antreten gegen die Listen des Teufels. Der Teufel ist listig. Er hat zu Eva gesagt, hey, was hat Gott gesagt? Eva sagt, na ja, du sollst von dem Baum nicht essen. Wir dürfen, wisst ihr, im Garten Eden gab es bestimmt viele Bäume. Das ist ganz komisch bei uns Menschen. Die vielen Bäume interessieren nicht. Aber der eine, wo du die Finger weglassen sollst, das juckt und kribbelt in den Fingern. Ja, Gott hat doch gesagt, ich darf alles, alle Bäume darf ich davon essen, nur der nicht. Ja, sollte Gott gesagt haben. Nochmals, ich kann es nicht genug wiederholen. Der Teufel sät Zweifel an der Wahrheit. Er sät Zweifel an der Wahrheit. Er sät Zweifel am Wort Gottes. Er will das Wort Gottes diskreditieren. Er will es entkräften. Aber das Wort Gottes, Jesus hat mit dem Wort Gottes gegenüber dem Teufel, gegenüber dem Satan bei der 40-tägigen Fastenzeit gekämpft. Das Wort Gottes war die einzigste Angriffswaffe Jesu. Alles andere war defensiv. Ein Schild ist defensiv, ein Helm ist defensiv, ein Panzer ist defensiv. Damit kannst du nicht angreifen, aber mit dem Schwert kannst du angreifen. Und das Wort Gottes ist das Einzigste, womit wir gegen unsere Feinde antreten können. So steht es geschrieben, das Wort des Herrn gilt und darauf baue ich. Deshalb ist es kein Luxus, zum Gottesdienst kommen. Es ist kein Luxus, eine Bibelstunde zu besuchen. Es ist kein Luxus, ein Gebetstreffen zu versuchen, weil dort werden unsere Waffen geschärft. Dort wird Beziehungspflege mit Gott geschaffen. Natürlich haben wir viele Termine und so weiter. Ich verstehe das. Ich war auch vollzeitig berufstätig, habe noch nebenher eine Gemeinde betreut. Ich weiß, wie eng die Terminpläne sind. Aber ich sage euch eins, wir müssen uns Freiräume schaffen. Du kannst in deinem Terminkalender eintragen, hier ein Termin. Du hast einen Termin. Ein Termin mit Gott. Und wenn jemand kommt und sagt, hey, an dem Termin kannst du nicht kommen oder so, sagst, nein, ich habe einen Termin. Du musst ja nicht sagen, was für ein Termin. Aber ein Termin mit Gott ist auch ein Termin. Sogar ein wichtiger Termin. Und oft ist es so, wenn wir Gott die Zeit schenken, die er braucht, um zu uns reden, dann, dann erstattet er uns diese anscheinend verlorene Zeit oft doppelt wieder, indem das, was wir dann tun sollen, flott von der Hand geht. Und dann hast du gewonnen, unterm Strich hast du gewonnen, weil du hast im Glauben gehandelt, im Glauben, dass Gott dich nicht im Stich lässt. Das ist Gott. Zurück zu unserem Text. Versöhnung, wenn du nun, zu unserem Haupttext, wenn du nun deine Gabe darbringst zu dem Altar, also wenn du in die Gegenwart Gottes kommst, zum Beispiel Gebete sind eine Gabe oder ein Opfer geben oder eine Anbetung, wenn du Gott dienst, geistlich dienst, wenn du deine Gabe bringst. Damals gab es auch Opfertiere. Also wenn du Gott ehren willst mit einer Gabe und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, könntest du ja sagen, das ist doch sein Problem, dass der was gegen mich hat. Das ist nicht sein Problem, nur es ist auch dein Problem, weil du beteiligt bist. Er hat was gegen dich, er hat vielleicht was gegen mich. Und dann wird es mit zu meinem Problem. In der Welt heißt es, was geht mich das Geschwätz da an? Was geht die Person mich an? Was wollen die von mir? Es geht um Gottesdienst. Eigentlich müsste man sagen, hey, Gott muss doch, dass wir Gott dienen, ihm was, eine Gabe bringen und ihn anbeten, das muss doch Priorität haben. Und das andere mit der Beziehung da, mit dem Bruder, wenn der ein Problem hat, das ist doch zweitrangig. Nein, Gott ist die Beziehung wichtiger als dein Gottesdienst. Gott ist es wichtiger, dass wir in intakten Beziehungen leben, als dass du irgendwelche Dienste im Reich Gottes tust, ehrlich gesagt. Warum? Weil intakte Beziehung ist die Basis für allen Dienst. Versöhnt sein mit Gott, versöhnt sein mit Menschen. Liebe, das oberste Gebot ist, liebe Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deiner ganzen Kraft, mit deinem ganzen Verstand. Im Prinzip, Gott, mein Ein und Alles. Und jetzt kommt das zweite Gebot. Das ist dem ersten gleich. Und deinen Nächsten wie dich selbst. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Gilt übrigens auch für die Ehe. Halleluja. Und wie schön ist das, oder? Wie schön ist eine intakte Ehe, wenn man sich gegenseitig wertschätzt, wenn man sich gegenseitig unterstützt, wenn man auch mal sich erträgt, wenn es einem nicht so gut geht. Ist auch schön. Irgendwann wird es dann wieder besser und dann alles gut. Aber wie schön ist es, wenn es doch in Beziehungen funktioniert. Das ist doch ein Riesensegen. Also nochmals, wenn du nun deine Gabe darbringst zu dem Altar und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe, versöhne dich mit deinem Bruder. Also bring deine Beziehung zu deinem Bruder, zu deinem Mitmenschen, zu deinem Nächsten erstmal in Ordnung. Und dann komm und bring deine Gabe da. Man könnte das auch so zusammenfassen. Versöhnung kommt immer vor Anbetung. Das ist eine harte These. Eine harte These. Versöhnung kommt vor Anbetung. Ein Mensch soll Gott anbeten. Das ist wichtig. Warum? Denn das ist entscheidend für sein Leben und für die Ewigkeit. Anbetung ist wichtig. Anbetung ist elementar wichtig. Aber das Thema Versöhnung sagt, hey, pass auf, Versöhnung kommt vor Anbetung. Versöhnung, intakte Beziehungen kommen vor dem Dienst mit Gott. Warum? Doch die Anbetung ist für Gott unannehmbar, bis dieser Mensch sich mit allen seinen Brüdern versöhnt hat. Mit allen. Wir können jetzt sagen, hey, ich bin mit 99,9% der Menschheit in Ordnung. Aber da ist bloß eine solche Kratzbürste oder ein solcher Rülpel, mit dem komme ich eben nicht klar. Da müsste doch Gott auch Verständnis haben. Nein, nein, nein. Gott sagt, hey, pass auf, du hast vielleicht manche guten Chefs und manche schwierigen Chefs, aber du sollst auch den schwierigen Chefs dienen. Warum? Weil Gott hat Obrigkeit eingesetzt. Gott hat Vorgesetzte, Gott hat Autoritäten gegeben. Und er will, dass du dich da, dass du auch schwierige Leute dienst. Versöhnung kommt vor Anbetung. Böses Blut zwischen den Gläubigen behindert die Anbetung. Die Anbetung ist für Gott bedeutungslos. Stell dir mal vor, du sagst, hey, ich habe aber jetzt kein, ich will jetzt anbeten. Ich will in die Gegenwart Gottes kommen, weil das ist schön. Und ich sage dir, in die Gegenwart Gottes kommen wird schwierig sein, wenn du im Clinch liegst mit Leuten. Du wirst, und das ist das Wunder. Leute, ich bin ja jetzt 40 Jahre im Gemeindedienst. Ich sage euch, ich hatte in Gottesdiensten, da waren die einen Leute, die haben gesagt, so eine gute Predigt, das war super. Und jemand anders hat gesagt, hat mir gar nichts gesagt. Hat mir nichts gesagt. Hat mir nichts gebracht. Ja, warum? Du bist schuld, du predigst nicht richtig. Na und du? Bist du in Ordnung mit deinen Mitmenschen? Und dann kommst du in den Gottesdienst und willst gesegnet werden von Gott, wenn du zerstritten bist, wenn du andere schlecht redest oder was weiß ich was. Bring deine Beziehungen in Ordnung und dann komm in den Gottesdienst, dann wirst du, da könnte ich wetten, garantiert gesegnet. Amen. Ja, das ist doch das Problem oft. Nein, die anderen sind schuld, die Gemeinde ist schuld, die Welt ist schuld, alle sind schuld, nur ich nicht. Alle sind schuld. Manche Leute, wenn du mit denen redest, ist immer alles in Schuld. Nur, es gibt kein Mea Culpa. Meine Schuld, meine Schuld, meine übergroße Schuld. Das gibt's nicht. Nein, die anderen, alle sind schuld. Ich bin am Ende dieser Predigt. Was geht und was geht nicht? Unterschiedliche Meinung zu sein, ist menschlich und das geht. Wir sind nicht immer alle gleicher Meinung. Und Gott verlangt auch nicht. Wir sind keine Marionetten, wir sind keine Duplikate, wir sind Unikate. Und wir sind speziell gemacht und das will Gott auch. Unterschiedlicher Meinung sein ist in Ordnung, das geht. Aber einander hassen, das geht nicht. Oder wütend und zornig aufeinander sein. Das geht vielleicht einen Augenblick, aber ansonsten nicht. Wir sollten durch Einheit und Versöhnung ein gutes Zeugnis vor der Welt sein. Was ist das für ein Zeugnis, wenn es heißt, bei dieser Freikirche da in der Ecke, die sind wie Hund und Katz, da knallt es und da, die vertragen sich nicht und da ist eine Stimmung wie beim Friedhof. Was ist das für ein Zeugnis? Da brauchen wir doch nicht hingehen. Was heißt das? Unser Zeugnis ist, wenn wir schwierige Probleme haben, dass wir sie lösen durch die Gnade Gottes und mit Demut und mit Verständnis, Wertschätzung, aber auch, dass wir das Wort Gottes respektieren. Wisst ihr, Gott hat auch gewisse Autoritäten gesetzt. Und für mich war es immer klar, alle Autoritäten sind von Gott eingesetzt, ob sie gläubig oder ungläubig sind. Und Autoritäten können irren, sie können aber auch Instrumente Gottes sein. Und wenn du meinst, du bist falsch behandelt, dann kannst du das sagen. Niemand verbietet uns zu sagen, wie wir Dinge sehen. Wir können alles sagen. Ich habe schon oft gesagt, hey, ich höre mir alles an, du kannst alles mir sagen, du kannst deine Kritik sagen, das ist alles okay. Das muss sein und darf sein. Aber dann muss ich prüfen vor Gott. Dann muss ich prüfen vor Gott, was ist dein Wille? Und dann kann es sein, ich werde eine Entscheidung treffen unter dem Eindruck Gottes, die dir vielleicht nicht gefällt. Und dann, was machst du dann? Was machen wir dann? Dann sagen wir, der macht nicht, was ich will, dann gehe ich halt. Oder? So ist doch manchmal. Und der macht nicht, was ich will, dann protestiere ich. Ich trete in den passiven Widerstand. Wäre das Jesu Antwort? Ich glaube nicht. Man kann auch zwei- oder dreimal sagen, du, hey, pass auf, ich sehe das anders. Und dann wäre es auch gut, wenn man füreinander betet. Und manchmal lösen sich die Dinge. Und ehrlich gesagt, also ich weiß nicht, wie andere Autoritäten das sehen, aber ich sage dir eins, ich bin froh über jede Lösung. Über jede Lösung. Und wisst ihr, manchmal werden ja Autoritäten auch Stolz und Arroganz vorgeworfen und solche Dinge. Das mag sein in der Welt, mag das schon sein. Aber ich sage dir eins, wenn du in der Verkündigung stehst, dann sorgt Gott für deine Demütigung. Das siehst du vielleicht gar nicht. Im Verborgenen. Und ich sage dir eins, wenn du Gottes Wort verkündigst, bist du sowas von abhängig von Gott. Nochmals, wenn Gott nicht wirkt, dann ist der Himmel wie Beton. Dann geht null und dann würdest du, mein Vorgänger Kurt Weißer hat immer gesagt, lieber im Steinbruch Steine klopfen, als wenn kein Wort vom Herrn kommt und du sollst einen Dienst machen. Lieber Steine klopfen im Steinbruch. Und so ist es. Gott kann einen sehr demütigen, wenn man stolz wird. Aber jetzt sind wir am Ende und ich hoffe, das war sehr praktisch, sehr schwierig auch, diese Predigt. Aber ich glaube und bin überzeugt, die war vom Herrn für den heutigen Tag. Amen. Lasst uns aufstehen. Herr Jesus, danke für deine Worte. Für diese heilsamen Worte Gottes, für diese Worte, die uns helfen, miteinander zurechtzukommen, dein Reich zu bauen, dein Wille zu tun und für Menschen zum Dienst bereitzustehen, den Dienst der Versöhnung dazu beizutragen. Ich danke dir, Herr. Herr, du selbst hast die Welt mit dem Vater, mit Gott versöhnt, durch dein Sterben am Kreuz. Herr, du warst der Oberversöhner, der Fürst der Versöhnung. Du hast es vollbracht. Und dafür danke ich dir. Und daran erinnern wir uns auch, wenn wir Abendmahl feiern. Amen. Wer möchte noch ein Gebet sprechen?